Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Diese Woche öffnen in Frankreich nicht nur Bars, Cafés und Restaurants wieder. Es geht auch Stop Covid an den Start, die französische Variante der Corona-Nachverfolgungs-App. Um Covid zu stoppen, wollen die Franzosen die Daten der Nutzer zentral erfassen, anders als viele andere EU-Staaten. Wir sprechen gleich darüber, welche Probleme der französische Sonderweg mit sich bringt. Außerdem geht es um den Brexit. Während Brüssel und London heute erneut über ein Freihandelsabkommen verhandeln, hat die britische Regierung schon mal klargemacht, unter welchen Bedingungen Europäer künftig ins Land dürfen. Und es geht nach Italien, das sich wie Spanien fit macht für die Tourisaison 2020. Die Grenzen sind ab morgen offen. Der nächste wichtige Schritt, um Corona einzudämmen, ist für viele Regierungen der EU die Corona-App. Sie soll die Nutzer informieren, wenn sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten, damit sie sich dann selbst testen lassen und sich freiwillig in Isolation begeben. Soweit so grob. Der Teufel steckt bei dieser Frage natürlich in den technischen und datenschutzrechtlichen Details. Während etwa Deutschland und andere Staaten noch an einem dezentralen System tüfteln, will Frankreich, typisch Zentralstaat, bestimmte Daten zentral erfassen. Welche Vor- und Nachteile das französische Vorgehen mit sich bringt, möchte ich mit meinem Kollegen Andreas Noll besprechen. Herr Noll, wie genau funktioniert die französische App Stop Covid?
Also die französische App funktioniert vom Grundsatz her genau wie andere Corona-Apps. Das heißt, wenn ich in den vergangenen 14 Tagen einem Corona-Infizierten begegnet bin und mindestens 15 Minuten mit ihm Kontakt hatte, in diesem Fall unter einem Meter, wobei die Technik das nicht ganz genau identifizieren kann, dann schickt mir die App eine Warnung auf das Smartphone. Daraufhin habe ich das Recht, einen Corona-Test zu machen und sollte freiwillig in Quarantäne gehen. Selbst bekannt geben kann man einen positiven Corona-Test nur per Code. Das ist der Schutz vor Missbrauch. Und nach der Eingabe werden dann augenblicklich alle Kontaktpersonen, die in das Raster fallen, die Warnung bekommen, ohne dass die User jetzt wissen, wer sich von ihren Kontakten infiziert hat. Das ist also anonym.
Das Ganze soll also zusätzliche Hilfe sein für die behördliche Kontaktverfolgung?
Genau, die analoge Kontaktverfolgung, die hat ja gewisse Grenzen. Denken wir an die Metros, Bars, Restaurants, Sie haben das gerade erwähnt, wo man zu unbekannten Menschen über einen längeren Zeitraum wenig Abstand haben kann. Und deshalb ist die App auch für die Regierung ein wichtiges Werkzeug, um die heute beginnende nächste Lockerungsphase in Frankreich abzusichern. Premierminister Edouard Philippe.
Stop Covid.
Stop Covid ist nicht die magische Waffe gegen diese Epidemie, aber es ist ein Instrument von mehreren, um sie zu bekämpfen. Und die App wird uns helfen, in Zukunft noch besser gegen die Krankheit zu kämpfen.
Das System, das funktioniert über Bluetooth und es gibt die App Stop Covid ab heute Mittag zum Download auf den Plattformen von Google und Apple, wobei, Sie haben das erwähnt, man sagen muss, dass Frankreich hier einen Sonderweg gegangen ist.
Wie genau sieht denn dieser Sonderweg aus? Vielleicht können Sie das nochmal erklären.
Ja, genau. Frankreich setzt auf einen sogenannten zentralen Ansatz, genau wie Deutschland übrigens zu Beginn der Pandemie das geplant hatte. Das System war ja auch so etwas wie eine deutsch-französische Initiative mit dem Fraunhofer-Institut an Bord. Deutschland ist dann umgeschwenkt auf den dezentralen Ansatz, wo die Kontakte der vergangenen 14 Tage eben nicht auf einem zentralen Regierungsserver gespeichert werden, sondern nur auf den Handys der Nutzer. Das ist auch die Funktionsweise, die Apple und Google verlangen, damit Apps auf die Schnittstelle im Betriebssystem zugreifen können. Aber die Franzosen wollen das jetzt eben zentral speichern.
Was ist der Grund für diesen Sonderweg? Warum haben sich die Franzosen dazu entschieden?
Also die Franzosen finden, dass die französische Regierung, dass der technisch überlegen ist. Außerdem pocht Frankreich, so sagt die Regierung, auf technologische Souveränität. Man will nicht, dass eine große Firma wie Apple oder Google Einfluss auf Entscheidungen des Staates im Gesundheitswesen hat. Wobei dieses Argument durchaus auch vorgeschoben sein könnte, da Frankreich bei der Gesundheitscloud zum Beispiel schon auf Microsoft setzt. Dieses Pochen auf eigene Lösungen und Unabhängigkeit von den USA hat aber Tradition im Land, muss man sagen. Rüstungsprojekte sind dafür immer wieder Beispiele. Mhm. Atombombe oder Flugzeugträger. Frankreich wollte das immer im Alleingang entwickeln, auch wenn es länger dauert, womöglich schlechter wird und viel Geld kostet.
Schlechter wird, ja. Also wenn diese App jetzt gegen den Willen von Apple und Google entwickelt wurde, hat das dann technische Konsequenzen und Probleme?
Ja, es ist ein großes Problem, dass die US-amerikanischen Unternehmen die französische App nicht technisch unterstützen. Das führt dazu, dass die App vor allem mit iPhones Probleme hat. Wenn die App eben nicht mehr im Vordergrund läuft und das Handy zum Beispiel im Energiesparmodus läuft, dann stellt die App unter Umständen ihren Dienst ein. Zwei iPhones im Energiesparmodus, das ist sozusagen der Worst Case für die IT-Experten. Und die Regierung, die räumt das auch indirekt ein, sagt, dass nur 75-80% der Handys mit installierter App auch Daten austauschen können.
Wie umstritten ist denn dieser Ansatz in der Bevölkerung und überhaupt diese App in Frankreich?
Also die Datenschützer, die werben fast alle für den dezentralen Ansatz, die IT-Leute ebenfalls. Die französische Datenschutzbehörde wiederum, die hat grünes Licht gegeben für die App. Und die Regierung betont, dass die Daten sicher seien. Premierminister Philippe.
Stop Covid.
Stop Covid wird Ihren Standort nicht lokalisieren. Die Nutzung ist anonym, zeitlich befristet und der Staat wird nie Zugang zu Daten haben, die Sie oder Ihre Kontakte identifizieren könnten.
Soweit der Premierminister.
Welches Ziel verfolgt die Regierung mit der App? Also was soll da passieren und wie viele sollen sie sich runterladen?
Also derzeit kursieren viele falsche Berichte in Frankreich, denen zufolge die App sich zum Beispiel automatisch auf den Handys installiert. Dem ist aber nicht so. Man muss nach der Installation noch einen dicken Button drücken. Ich will teilnehmen, damit die App auch startet. Die Regierung, die erhofft sich nun trotzdem ordentliche Downloadzahlen. Denn nur wenn 50-60% der Bevölkerung die App auch nutzen, kann das laut Wissenschaftlern Effekte auf die Ausbreitung der Pandemie haben. Und damit das auch möglichst viele tun, macht der zuständige Digitalstaatssekretär Cédric O. bei aller Freiwilligkeit auch Druck, indem er erklärt, was passiert, wenn die App von der Bevölkerung nicht angenommen wird. Staatssekretär Cédric O.
Dann müssen wir auch die Konsequenzen tragen. Mehr Infizierte, mehr Kranke und mehr Tote. Und eine größere Wahrscheinlichkeit für neue Ausgangsbeschränkungen.
Doch bislang sind die Franzosen skeptisch. Mehr als die Hälfte hat laut Umfragen Angst um ihre Daten. Mit einer Werbekampagne versucht die Regierung, dagegen zu steuern.
Ist das, was Frankreich jetzt plant, besser und praktikabler als das, was in Deutschland in Sachen App geplant ist?
Also Deutschland hat ja gerade erst den Quellcode veröffentlicht, da muss man noch ein bisschen warten. Von daher ist das schwer zu beantworten. Die Franzosen haben jetzt unter widrigen Umständen eine App hinbekommen, die laut Beta-Testern auch ganz gut funktioniert. Aber letzten Endes spricht doch neben dem Datenschutz auch viel Technisches für diesen dezentralen deutschen Ansatz. Vor allem, weil die großen IT-Konzerne Apple und Google den unterstützen und den auch verlangen. Was auch noch ein Argument sein dürfte, ist, dass Frankreich damit isoliert ist, praktisch isoliert ist in Europa. Die meisten anderen Länder, die nutzen eben die dezentrale Variante. Und so ist auch ein Austausch zwischen dezentraler und zentraler Variante ausgeschlossen.
In Frankreich können sich die Bürger ab heute die Corona-App Stop Covid runterladen. Welche Probleme der französische Sonderweg mit in Sachen Nachverfolgung mit sich bringt, hat unser Kollege Andreas Noll erläutert. Die britische Regierung hat zurzeit nicht nur mit dem Corona-Management zu tun. Das zweite Großthema Brexit ist ja nicht von der Tagesordnung verschwunden. Das Land bereitet sich auf seine neue Rolle als Drittstaat nach der Übergangsphase vor. Während es bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der EU, die heute weitergehen, nach wie vor knirscht, hat das Parlament schon mal ein neues Einwanderungsgesetz beschlossen. Denn wenn die Briten, wie von Boris Johnson geplant, 2021, und zwar schon im Januar, aus dem Binnenmarkt austreten, ist es auch passé mit der Freizügigkeit der EU-Bürger. Premier Johnson geht es vor allem darum, dann hochqualifizierte Einwanderer ins Land zu lassen. Und er macht die Qualifizierung an Gehaltsuntergrenzen fest. Stand jetzt darf nächstes Jahr nur kommen, wer umgerechnet mehr als 30.000 Euro verdient. Das Problem dabei, sehr viele Qualifizierte, zum Beispiel Pflegekräfte, verdienen deutlich weniger. Und ohne Pflegekräfte aus der EU könnte das britische Gesundheitssystem zusammenbrechen. Friedbert Meurer.
Hunderttausende von Britinnen und Briten treten immer donnerstags um Punkt 20 Uhr vor die Haustür, um lautstark Applaus zu spenden. Der Beifall gilt den Krankenschwestern, Ärzten, Busfahrern und Beschäftigten in den Supermärkten. Viele der als Helden gefeierten sind Einwanderer, ohne die im Lockdown das öffentliche Leben zusammengebrochen wäre.
Those who clapped on Thursday are only too happy to vote through a bill today
die an Donnerstagen immer klatschten, stimmen jetzt ohne Skrupel für das neue Einwanderungsgesetz ab, empört sich der Labour-Abgeordnete Nick Thomas Simmons im Unterhaus. Die Menschen, denen wir zujubeln, werden von der Regierung nicht für würdig befunden, als gut qualifizierte Beschäftigte zu gelten. Das neue britische Einwanderungsgesetz mit seinem Punktesystem gilt nicht für niedrig qualifizierte Anwärter. Einfache Altenpfleger zählen zum Beispiel dazu. Für sie soll es allenfalls eine temporäre Arbeitserlaubnis geben, wenn überhaupt. Die Leiter von Altenheimen schlagen Alarm, denn sie sehen auch noch ein zweites Problem. Altenpfleger, die auf Demenz spezialisiert sind, gelten als qualifiziert. Ihr Verdienst liegt aber unter der neuen Einkommensgrenze für Einwanderer. Sie beträgt 25.600 Pfund, knapp 30.000 Euro pro Jahr. 10% meiner Angestellten sind aus Europa, sagt zum Beispiel Mike Patcham, der ein auf Demenz spezialisiertes Heim in Yorkshire in Nordengland leitet. Die Mitarbeiter sind hochqualifiziert, verdienen aber nicht viel. Es ist traurig, aber nur sehr wenige von ihnen bekommen 25.600 Pfund im Jahr. Höhere Löhne seien nicht möglich, dafür fehle das Geld. Aus allen Bereichen hagelt es Kritik am neuen Einwanderungsgesetz. Auch die Baubranche fürchtet, nicht mehr ausreichend Personal zu finden. Einzelhandel und Gastronomie ebenfalls. Innenministerin Priti Patel verteidigt aber ihre Pläne. Die britischen Unternehmen müssten einfach mehr Einheimische qualifizieren. Und für die Mindesteinkommensgrenze soll es Ausnahmen geben. Es geht überhaupt nicht um die Höhe der Gehälter. Wir werden den Arbeitsmarkt beobachten. Wenn in bestimmten Sektoren Mangel herrscht, dann heben wir die Einkommensanforderung auf. Mit der Einkommensgrenze will die britische Regierung prinzipiell aber vor allem besser qualifizierte Ausländer ins Land lassen. Mit der EU-Erweiterung 2004 kamen noch viele mit einfachen Berufen. Vor allem aus Mittelosteuropa. Außerdem, sagt die indischstämmige Innenministerin Patel, sollen EU-Bürger nicht mehr zum Beispiel gegenüber Einwanderern aus Asien bevorzugt werden. Tatsächlich zeigt sich schon jetzt, EU-Bürger verlassen in Scharen die Insel, nur noch wenige kommen. Der Pfundkurs ist im Keller, die wirtschaftliche Lage zu Hause inzwischen besser als 2004 und der Brexit schreckt ab. Umgekehrt geht die Zahl der Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern steil nach oben. Unter dem Strich wanderten 2019 netto 280.000 Menschen ein. Die Gesamtzahl hat sich damit gegenüber 2015 oder 2016 fast nicht geändert.
Friedbert Meurer berichtete über das neue Einwanderungsgesetz für Großbritannien vor den heutigen Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der EU. Für alle, die ihren Sommerurlaub jenseits von Ostsee oder Alpen verbringen wollen, ist der 15. Juni der Tag X. Dann will die Bundesregierung die allgemeine internationale Reisewarnung aufheben und für einzelne Länder Reisehinweise geben. Die von Corona besonders hart getroffenen Staaten Spanien und Italien hoffen darauf, dass diese Hinweise positiv ausfallen. Italien öffnet jedenfalls schon morgen seine Grenzen und zwar nicht nur für Menschen mit triftigem Reisegrund, auch Touristen sollen möglichst bald wiederkommen. Nun werden also die Strände geputzt und die Hotels gästefein gemacht und auf die neuen Corona-Regeln ausgerichtet, die die Regierung für den Italienurlaub festgelegt hat. Jörg Seißelberg hat sich für uns in einer Strandregion der Toskana umgeschaut, die besonders bei deutschen Touristen beliebt ist.
Noch ist der feine Sandstrand in Castiglione della Pescaia weitgehend leer. Dieses schöne Stück Toskana-Küste ist bei deutschen Urlaubern beliebt. Damit die Gäste im Strandresort Riva del Sole bald wieder auf den Sonnenliegen entspannen können, packt Bademeister Alessio mit an und rechnet. Wir bereiten uns darauf vor, den Strand herzurichten. 10 Quadratmeter sind jetzt vorgeschrieben, um jeden Sonnenschirm und die dazugehörigen Liegen. Wir machen zur Sicherheit etwas mehr. 5 Meter Abstand zum Nachbarn davor, 3 Meter zum Nachbarn daneben. In der Breite messen wir mit diesem Maßbalken, dann haben wir immer sicher die Distanz von 3 Metern. Urlaub in Italien in Corona-Zeiten. Distanziamento, Abstand halten, ist ein Leitmotiv. Auch in der benachbarten Pizzeria des Strandresorts.
Distanziamento dei tavoli,
Abstand zwischen den Tischen, Desinfektionsgel für die Gäste, das Personal mit Atemschutzmasken und Handschuhen. Alles wird umgesetzt, was von uns gesetzlich verlangt wird in Bezug auf die Gastronomie.
Per quanto riguarda la ristorazione,
sagt Jonathan Hedui, Manager der Apartment- und Hotelanlage. Reservierungen für die Abendessen sind in diesem Jahr Pflicht. Um trotz der Abstandsregeln möglichst viele Plätze zu erhalten, werden Tische nach draußen gestellt. Hedui deutet auf die riesige Terrasse des danebenliegenden Restaurants. Je weniger Menschen in geschlossenen Räumen sind, desto besser. Auch das ist eine der Maßgaben der Regierung in Corona-Zeiten. Die Glasfassade können wir komplett öffnen, der Großteil der Plätze wird draußen sein. Die Anti-Corona-Regeln bescheren im besten Fall Essen unter Sternenhimmel. Bei Regen gibt es Essensschichten zu unterschiedlichen Uhrzeiten drin. Aufgrund der Vorgaben der italienischen Regierung sind auch Zeitslots und Reservierungen im ressorteigenen Schwimmbad vorgesehen. Der kleine Wellnessbereich der Anlage, erläuterte hierfür verantwortliche Stefano, habe sich ebenfalls verändert. Wir haben diesen Plexiglasschutz am Empfangstresen aufgebaut. Die Schilder hier weisen darauf hin, dass bargeldlose Zahlung erwünscht ist, dass man telefonisch reservieren soll und dass man kein Fieber haben darf. Dafür haben wir auch einen Thermoscanner, um gegebenenfalls die Temperatur zu überprüfen. Am Eingang des Riva del Sole werden die Mitarbeiter bei ankommenden Gästen ebenfalls Fieber messen. Die Mundschutzregeln sind von Region zu Region in Italien unterschiedlich. Hier in der Toskana muss eine Mascherina in Innenräumen getragen werden. Wer am Strand liegt, braucht keinen Atemschutz. Wer zur Strandbar geht, dagegen schon. Jonathan Hedui hofft auf das Verständnis der Gäste. Hier in Italien kommen wir aus einem sehr langen Lockdown, wo wir lange nicht mehr aus dem Haus durften. Wir sind gewohnt, beispielsweise in Supermärkten immer Mundschutz und Handschuhe zu tragen. Wir werden auf die geltenden Gesundheitsvorschriften achten, im Interesse unserer Gäste und des Personals. Und ich bin sicher, dass es auch in diesem Jahr ein hervorragendes Miteinander geben wird, wie immer. Die ausländischen Gäste, glaubt Hedui, hätten die besondere Situation Italiens in den vergangenen Monaten verfolgt. Speziell die deutsche Kundschaft, sagt der Strandressortmanager, sei zum Glück treu. Wir hatten zu Pfingsten eigentlich eine sehr starke Belegung mit Deutschen. Viele haben wegen unserer Schließung in der Covid-Situation auf Herbst umgebucht. Jetzt haben wir im September, Oktober eine sehr starke deutsche Präsenz. Kurz vor der Öffnung der Grenzen, mit der auch viele Hotels in Italien wieder aufmachen, entwickeln sich die Corona-Infektionsdaten im Land erfreulich. In der Region Toskana beispielsweise gab es innerhalb von 24 Stunden zuletzt ganze 3 Neuinfektionen.
Die Toskana macht sich bereit für die Touristen aus dem Norden. Wann und wie sie nach Italien kommen, das ist allerdings ungewiss, denn zumindest Österreich will die Grenzen zum südlichen Nachbarn vorerst nicht öffnen. Gleich meine Kollegin Christiane Florin mit der Sendung Tag für Tag, dann mit einem Gespräch über den Juden Jesus. Und das war's von uns, von Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.